Gut, wie gesagt, sind wir heute nochmal in Lukas, Kapitel 22. Und Jesus ist ja in seinem Leben den unterschiedlichsten Menschen begegnet. Er ist Männern begegnet, Frauen, Kindern, Zöllnern, Huren, Fischern, Studierten, Armen, Reichen, Unterdrückten und Unterdrückern, Gebildeten und Ungebildeten und Trauernden und Fröhlichen. Alle möglichen Menschen sind ihm begegnet, er hat sie gesehen, er ist mit ihnen auf eine bestimmte Art und Weise umgegangen. Und auch in den letzten Stunden seines Lebens ist er auch verschiedenen Menschen begegnet. Und in dem Aspekt wollen wir heute den Text auch mal lesen. Lukas 22, ab Vers 63 bis Lukas 23, 12. Und leider lesen wir in diesem Abschnitt nichts davon, dass sich Menschen irgendwie für Jesus entschieden hätten oder dass sich ihr Leben verändert hat. Aber ich wünsche mir, dass es uns verändert, wenn wir das heute lesen, wenn wir diesen Text lesen und uns auch Gedanken drüber machen. Ich lese den Text mal komplett, Lukas 22, ab Vers 63 bis Kapitel 23, 12. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist's, der dich schlug? Und auch mit vielen anderen Lästerungen schmähten sie ihn. Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor ihren Rat und sprachen: Bist du der Christus, so sag es uns. Er sprach aber zu ihnen: Sage ich's euch, so glaubt ihr's nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben selber gehört aus seinem Munde. Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen: Er wiegelt das Volk auf, damit dass er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn gerne längst gesehen, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn viel. Er aber antwortete ihm nichts. Die hohen Priester aber und Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Ich möchte noch einmal kurz beten. Bitte bleibt dazu sitzen. Jesus, wenn wir das lesen, dann bewegt es uns, was du durchmachen musstest wegen uns, wegen mir. Und ich möchte dich jetzt darum bitten, dass wir dein Wort richtig verstehen, dass du mir hilfst, dein Wort richtig weiterzugeben und dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe. Amen. Ich habe die Predigt mal so überschrieben: Menschen begegnen Jesus. Könnt ihr auch sagen, Menschen begegnen Jesus auf der Anklagebank. Aber auf jeden Fall auch hier dieses Motto: Menschen begegnen ihm in diesem Zustand, in dem er ist. Insgesamt sind es heute 5 Punkte. Keine Angst, die sind nicht allzu lang. Ich werde sie nach und nach dann euch sagen, wie sie heißen. Der erste Punkt heißt: Jesus begegnet Überheblichen. Und ich lese nochmal die Verse aus Kapitel 22, 63 bis 65. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn und verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist, der dich schlug? Und auch mit vielen anderen Lästerungen schmähten sie ihn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest, aber mir tut es weh. Und als ich in der Vorbereitung das gelesen habe, da hat es mir echt teilweise die Tränen in die Augen getrieben, das zu lesen, wie diese rohen Kerle mit meinem geliebten Heiland umgehen. Dass die Liebe in Person so lieblos behandelt wird. Und dass der sanftmütige und von Herzen demütige so einem beißenden Spott ausgeliefert wird. Weissage, wer ist, der dich schlug? Und unser Herr, der lässt es über sich ergehen. Einfach so, ohne sich zu wehren, ohne was dagegen zu tun. Im Kapitel 3 vom Buch Prediger, da heißt es mal: Alles hat seine Zeit. Und als Jesus hier jetzt vor seinen verschiedenen Richtern eigentlich steht, oder vor seinen verschiedenen Anklägern, als er verspottet, verhöhnt, geschlagen und letztlich auch hingerichtet wird, da war die Zeit des Hasses. Bei seiner Gefangennahme hat Jesus gesagt: Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und hier in diesen letzten Stunden von Jesu Leben auf der Erde, da scheint es echt so, als ob Satan alles aufbietet, um ihn von seinem Weg abzubringen. Da treibt Satan sein hässliches Spiel mit den Menschen und es zeigt sich, zu was der Mensch ohne Gottes Beziehung fähig ist. Der Mensch ohne Gott wird zur Bestie. Oder wie es die Lateiner ausdrücken, Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf. Es ist erschreckend zu sehen, zu was Menschen fähig sind, wie sie hier mit Jesus umgehen. Und wahrscheinlich waren diese Männer, die Jesus hier so misshandeln und ja, das, wo es uns wehtut, wenn wir es lesen, wahrscheinlich waren es ganz normale und geachtete Bürger. Liebende Ehemänner, freundliche Väter, zuvorkommende Söhne. Aber jetzt und in dieser Situation, da haben sie auf einmal Macht bekommen. Und von ihrem anerzogenen Anstand ist gar nicht mehr so viel übrig. Jetzt regiert Hass und Verachtung und Überheblichkeit. Und wie Jesus schon gesagt hat, das ist die Stunde der Finsternis. Diese Menschen verspotten und schlagen den liebevollsten Menschen, der je über diese Erde gegangen ist. Und da sehen wir, was sich für Abgründe im menschlichen Herzen auftun. Ich denke, wir dürfen uns nichts vormachen. Wir sind genau aus demselben Holz geschnitzt. In unseren Herzen steckt dieselbe Bestialität, dieselbe Gemeinheit drin, wie wir hier bei diesen Menschen sehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Schindlers Liste. Ich habe ihn vor vielen Jahren mal gesehen. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Film, den man gerne zweimal anschaut. Weil einfach so viel Verstörendes und schlimme Szenen drin vorkommen. Und vor allem, weil man weiß, das ist nicht einfach an den Haaren herbeigezogen, sondern vieles hat sich wahrscheinlich genauso zugetragen. In eine Szene erinnere ich mich einigermaßen, nicht mehr alle Details, aber für mich war sie damals total erschütternd und verstörend, unverständlich. Da wird das Ghetto, glaube ich, in Warschau wird geräumt, oder in Krakau, ich weiß nicht mehr genau in welcher Stadt. Und die Soldaten treiben die Juden aus den Häusern raus mit Gewalt und Brutalität. Und da rennen dann schreiende Kinder die Treppen runter und die Frauen haben ihre Babys auf dem Arm. Und es herrscht so richtig eine Atmosphäre des Hasses und der Gewalt. Und plötzlich nimmt einer von diesen Soldaten, nimmt ein kleines Mädchen, einen kleinen Jungen, das weiß nicht mehr, auf den Arm und ist freundlich zu diesem Kind. Mitten unter diesem ganzen Hass und dieser ganzen Gewalt ist er auf einmal freundlich, nimmt dieses Kind auf den Arm. Danach nimmt es auch wieder runter und schickt es weiter und ist danach wieder genauso brutal zu den anderen Menschen wie davor. Und ich glaube, als ein Kamerad von ihm ihn komisch anschaut, da sagt er, ja, das Kind hätte ihn an sein eigenes Kind daheim erinnert. Und ich glaube, was der Regisseur damit zeigen will, ist, dass diese Männer, die waren nicht von Haus aus irgendwelche Bestien. Da hat man nicht aus den Gefängnissen die schlimmsten Menschen rausgezogen, um diese Deportation durchzuführen, sondern das waren einfach Menschen wie du und ich. Es waren ganz normale Ehemänner, ganz normale Väter, ganz normale Söhne. Aber es wurden Bestien aus ihnen zu diesem Zeitpunkt. Es wurden Bestien aus ihnen gemacht. Und das bisschen anerzogene Zivilisation, das hat dann nimmer weit gereicht. Das hat man ihnen schnell ausgetrieben gehabt. Wir können unserem Herrn dafür dankbar sein, dass er uns vor solchen Situationen bewahrt hat bisher, wo wir ja, zu solchen Bestien wurden. Aber der Mensch ohne Gott, der wird zur Bestie, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Und bei den Männern, die hier Jesus schlagen und verspotten, da sehen wir das auch. Sie waren zwar körperlich ganz nah dran an ihm, aber innerlich waren sie unendlich weit entfernt von ihm. Und wenn man sich jetzt überlegt, was sie doch für Chancen gehabt hätten, so nahe bei Christus. Sie hätten ihn nach dem Sinn des Lebens fragen können. Sie hätten ihm von ihren Eheproblemen erzählen können. Sie hätten ihn fragen können, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme. Aber sie tun nichts von all dem, sondern sie verspotten ihn und sie schlagen ihn. Und wie traurig ist es doch, dass Menschen Gott irgendwie so zum Greifen nahe sein können und doch gleichzeitig so unendlich weit entfernt sind. Und was macht Jesus? Er schweigt. Er sagt gar nichts. Natürlich hätte er ihnen sagen können, wer ihn gerade geschlagen hat. Er hätte demjenigen auch sagen können, was er heute Morgen gefrühstückt hat. Er hätte ihm sagen können, wann er geboren ist und wann er sterben wird. Aber er sagt es ihm nicht. Er sagt gar nichts. Er schweigt. Und so geht er in diesem Fall mit diesen Überheblichen um. Aber er begegnet auch noch anderen Menschen unterwegs. Den nächsten, den wir anschauen wollen, ist, dass er selbstgerechten Menschen begegnet. So heißt der zweite Punkt, Jesus begegnet Selbstgerechten. Jesus wurde ja abends gefangen genommen, in der Nacht im Garten Gethsemane. Dann haben wir gerade gelesen, dass diese Männer ihn misshandelt und verspottet haben. Und am nächsten Morgen, nachdem er eine Nacht lang misshandelt und verspottet wurde, muss er sich vor dem Hohen Rat verantworten, also dem höchsten Gerichtsorgan der Juden. Dort saßen Priester, Schriftgelehrte, Pharisäer und Sadduzäer über ihn zu Gericht. Und dann entwickelt sich dieses Gespräch, und ich lese es hier aus der Bibel vor, die Verse 67 bis 71 aus Kapitel 22. Bist du der Christus, so sage es uns. Er sprach aber zu ihnen, sage ich es euch, so glaubt ihr es nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle, bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen, was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben es selbst gehört aus seinem Munde. Und nach diesem Gespräch, da führen sie ihn zu Pilatus, um ihn dort von ihm zum Tod verurteilen zu lassen. Das ist eine Situation, die unglaublich tragisch ist und irgendwie auch ja, ironisch. Da warten die Juden seit Jahrhunderten oder sogar seit Jahrtausenden darauf, dass endlich der Messias kommt, der versprochene Erlöser, von dem sie schon ja, beim Sündenfall gehört haben. Er wird dir den Kopf zertreten, aber du wirst in die Ferse stechen. Von ihm haben sie gehört, auf ihn warten sie sehnlichst. Und jetzt, wo der Messias vor ihnen steht und ihn sagt, ja, ich bin es, ich bin Gottes Sohn, da verurteilen sie diesen ersehnten Messias zum Tod. Und es ist wirklich zum Verzweifeln, diese Situation. Man möchte diese Männer gerade packen und sie durchschütteln und sagen, merkt ihr euch eigentlich noch? Wisst ihr eigentlich, was ihr hier gerade tut? Und wenn das uns schon so geht, dass wir daneben stehen und sagen, Mensch, zum Verzweifeln, wie viel mehr muss es Jesus so gegangen sein? Er, der gesandt war zu den verlorenen Schafen des Haus Israel, der gesagt hat, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, deine Bewohner, wie eine Henne ihre Küken sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und wie schlimm muss es für ihn gewesen sein, von den obersten Führern dieses Volkes, für das er gekommen ist, von den hochgebildeten Theologen, von den Priestern, die jeden Tag im Tempel seines Vaters den Dienst getan haben, abgeurteilt zu werden, abgelehnt zu werden, nur weil er ihnen sagt, ich bin der Messias, der, auf den ihr eigentlich wartet. Wie muss ihm selber hier das Herz wehgetan haben? Aber diese Männer, die hatten ihr Urteil schon gesprochen, die waren nicht mehr bereit, irgendwas anderes gelten zu lassen. Und alles, was danach folgt, war eigentlich nur noch ein Schauprozess. Jesus war in ihren Köpfen ein Gotteslästerer und egal, was er gesagt hat, er konnte es damit nur noch schlimmer machen. Und deshalb sagt er hier auch gar nicht mehr viel, er verteidigt sich nicht und er schweigt auch wieder. Und vielleicht sind wir manchmal in der Gefahr, ganz ähnlich zu handeln wie dieser Hohe Rat. Nicht, dass wir Jesus zum Tod verurteilen, aber dass wir vielleicht Gott bitten, uns seinen Willen zu zeigen, aber dabei eigentlich schon lang selber eine Entscheidung getroffen haben. So wie der Hohe Rat gefragt hat, bist du der Christus? Aber innerlich haben sie ihn schon lange als Gotteslästerer abgestempelt. Und so sind wir manchmal auch und dann wundern wir uns, wenn Gott schweigt. Aber wenn wir Gott darum bitten, dass er uns seinen Willen zeigen soll, dann sollten wir das auch tun, ja, mit der Bereitschaft, uns seinem Willen unterzuordnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal da beten wir so, Herr, bitte zeig mir doch deinen Willen, lass mich erkennen, welcher Weg der richtige ist. Und das ist ja ein wirklich gutes Gebet. Gut, wenn wir Gott um Rat fragen, ihn um Führung in unserem Leben bitten. Das ist wirklich Richtige. Aber so tief innen drin, da denken wir uns dann auch, und wenn man dann gezeigt hat, was der richtige Weg ist, dann kann ich mich ja immer noch entscheiden, ob ich diesen Weg auch gehen will. Aber es ist natürlich eine grundverkehrte Einstellung. Und es hat nichts mit biblischem Gehorsam zu tun. Und es hat auch nichts mit echtem Gottvertrauen zu tun. Weil wenn ich Gott wirklich vertraue, dann weiß ich, sein Weg ist der beste für mich. Und dann muss ich nicht noch mal abwägen, wenn er mir es gezeigt hat, was richtig ist, ob ich es wirklich tun will, sondern dann vertraue ich diesem, meinem himmlischen Vater, und tue das, was er möchte. Aber wenn wir so denken und uns da selber zum Richter aufschwingen, dann sind wir nicht viel besser als diese Herren vom Hohen Rat. Aus dem Epheserbrief, da wissen wir, dass Gott Werke für uns vorbereitet hat, damit wir uns dann überlegen können, ob wir sie tun sollen. Nee, sondern damit wir in ihnen wandeln sollen, damit wir sie tun sollen. Er hat sie vorbereitet, damit wir sie ausführen. Und wenn du Gott nach deinem Willen fragst in deinem Leben, dann gehört die Bereitschaft dazu, wirklich auch diesen Willen zu akzeptieren. Weil sonst werden wir zu so selbstgerechten Heuchlern wie diese Schriftgelehrten. Und dann müssen wir uns auch nicht mehr wundern, wenn Gott in unserem Leben schweigt. Als drittes begegnet Jesus einem Feigling. Und ich lese die Verse 1 bis 7 aus Kapitel 23. Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen: Er wiegelt das Volk auf, damit, dass er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Also der Hohe Rat führt Jesus zu Pilatus, weil der Hohe Rat selber nicht das Recht hatte, jemanden zum Tode zu verurteilen oder jemanden hinzurichten. Dieses Recht hatte die Besatzungsmacht ihnen abgesprochen, also es war der Besatzungsmacht den Römern vorbehalten, jemanden hinzurichten. Und als dann bei Pilatus ankommen, diese ganze Meute, dann beginnen sie, Jesus vor ihm zu verklagen. Sie bezeichnen ihn als einen Volksverhetzer und als einen, der verbietet, dem Kaiser Steuer zu zahlen. Das sind beides an den Haaren herbeigezogene Lügen. Sie hatten Jesus ja mal gefragt, ist es denn erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben? Was hat Jesus gesagt? Zeigt mir den Denar. Und dann war seine Antwort: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und der einzige Anklagepunkt, der hier der Wahrheit entspricht, von dem, was sie vorbringen, war, dass Jesus behauptet hat, er sei Christus, der König der Juden. Und eigentlich hätte dieser Anklagepunkt vielmehr die Männer des Hohen Rats anklagen müssen und nicht Jesus. Aber sie waren so darauf besessen, Jesus zu beseitigen, dass sie ihr ganzes verdrehtes Handeln wohl gar nicht mehr so richtig wahrgenommen haben. Und Pilatus, der wusste es, aus den Parallelstellen geht es auch hervor, er wusste, sie haben Jesus nur aus Neid ausgeliefert. Da ist kein echter Anklagepunkt dahinter. Und deswegen geht er auch gar nicht auf diese falschen Anschuldigungen ein. Er greift nur diesen letzten Punkt heraus und fragt: Bist du der Judenkönig? Und eine genauere Aufzeichnung von diesem Gespräch, das sich da entwickelt, finden wir in Johannes 18. Möchte ich euch vorlesen, Johannes 18, die Verse 33 bis 37. Johannes 18, 33 bis 37. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und obwohl Pilatus, und das geht aus den ganzen Texten hervor, von der Unschuld Jesu überzeugt war, war er zu feige, ihn freizulassen. Und als er mitbekommt, dass Jesus aus Galiläa kam, da war es für ihn vielleicht auch ein willkommener Vorwand, Jesus abzuschieben und zu Herodes zu schicken und nicht selber dieses Urteil sprechen zu müssen. Obwohl Pilatus wusste, was richtig gewesen wäre, fehlte ihm der Mut, das Richtige zu tun. Und so wissen wir auch oft, was das Richtige wäre. Aber wir haben leider auch manchmal nicht den Mumm, das zu tun. Aber im Gegensatz zu Pilatus haben wir einen entscheidenden Vorteil. Denn wenn wir wirklich Christen sind, wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, dann lebt Christus durch seinen Heiligen Geist in uns. Und dann möchte uns helfen, das Richtige zu tun. Allerdings müssen wir auch uns dieser Tatsache bewusst sein. Ich lese zurzeit ein Buch und da gibt es verschiedene geistliche Prinzipien. Und da sind wir, bin ich gerade bei dem ersten Punkt. Christus lebt in mir. Und es ist gut, sich das mal bewusst zu machen, dass Christus in uns lebt. Dass wir uns das jeden Morgen vielleicht nochmal neu bewusst machen. Auch diese Woche, die jetzt kommt. Dass wir wissen, Jesus lebt in mir. Und das muss doch dann wirklich auch Auswirkungen auf unser Leben haben. Und das ist der große Vorteil, den wir haben gegenüber Pilatus. Wir sind nicht unserer eigenen menschlichen Feigheit ausgeliefert, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns hilft, das zu tun, was Gott möchte. Als letzter Person begegnet Jesus noch einem Egoisten. Und zwar dem Pilatus, nicht dem Pilatus, sondern dem Herodes. Und er wird zu Herodes geschickt und dann lesen wir in Vers 8 von Kapitel 23. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und Herodes ist zwar an den Wundern von Jesus interessiert, aber nicht an ihm selbst. Und als Jesus dann keine Wunder tut und ihm auch keine Antwort gibt, da schlägt seine anfängliche Begeisterung und seine Freude darüber, Jesus zu sehen, ganz schnell in Verachtung um. In Verachtung und Spott. Und mit ihm zusammen dann auch seine Soldaten, seine Gefolgsleute, sie verachten und verspotten Jesus. Und leider gibt es diese Zeitgenossen heute auch noch, die gerne ein Wunder von Jesus sehen wollen, die vielleicht eine Heilung von Jesus haben wollen, die den persönlichen Kriseninterventions-Jesus haben wollen, die gerne die Gaben haben wollen, aber vom Geber leider nichts wissen wollen. Sie wollen die Segnungen von Jesus, aber das hingegebene Leben an Jesus, das schieben sie auf die Seite. So nach dem Motto, Jesus habe ich als meine Eintrittskarte in den Himmel, aber mein Leben hier, das bestimme ich selbst. Die Frage ist, ob das gut geht. Herodes gegenüber schweigt Jesus. Er lässt sich nicht zu irgendeiner kleinen Wundershow überreden. Und er gibt ihm auch keine Antwort. Wir müssen uns fragen, warum schweigt Jesus hier? Ich denke, dass die Antwort zum Beispiel in Jakobus 4, Vers 6 zu finden ist, wo es heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Letztlich ist diese egoistische Sensationslust vom Herodes eigentlich nichts anderes als Hochmut. Ich möchte was zu meiner Unterhaltung hier sehen. Und das führt mich zum fünften und letzten Punkt. Jesus möchte Demütigen begegnen. Wer hochmütig ist, und das waren eigentlich alle von diesen Personen oder Personengruppen, die wir heute Morgen angeschaut haben, dem widersteht Gott. Der Hochmütige macht sich Gott zum Feind, aber dem Demütigen gibt er Gnade. In 3 Wochen, da werden wir eine Predigt führen, wo es auch um den sogenannten Schächer am Kreuz geht. Er war so einer, der am Schluss doch noch demütig wurde. Der gesagt hat, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieselbe Chance hätten diese überheblichen Schläger gehabt, die selbstgerechten Herren vom Hohen Rat, der feige Pilatus und auch der egoistische Herodes. Alle hätten diese Chance gehabt, doch noch umzukehren und sich vor Jesus zu demütigen. Aber leider hat es keiner von ihnen getan. Die Frage, die ich mir stellen will und die du dir auch stellen solltest, ist, gibt es etwas in meinem Leben, das Jesus im Weg steht? Vielleicht Egoismus, vielleicht Überheblichkeit, vielleicht irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall sollten wir das ausräumen und damit zu Jesus kommen. Jesus hat, wie man hier sieht, wirklich alles für unsere Erlösung gegeben. Wir werden es in den nächsten Wochen noch mehr betrachten, was es für ihn bedeutet hat, dort verurteilt zu werden, am Kreuz zu sterben. Er hat alles für uns gegeben. Das Einzige, was uns zu tun übrig bleibt, ist demütig zu ihm zu kommen. Amen.